vor einigen Jahren habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, was Himmelfahrt eigentlich für den Glauben bedeutet. Und vor einigen Jahren ist es mir irgendwie auf einmal eingefallen, dass es ja ein grundsätzliches Problem bei dieser Himmelfahrtsgeschichte gibt. Und die Frage ist nämlich, wohin ist Jesus eigentlich geschwebt? Wo ist er hin? Ist er zum Mond geflogen oder zum Saturn oder in ein anderes Sonnensystem? Wo ist Jesus hin? Also wir wissen ja, dass über dem Himmel, über das, was wir sehen, da ist über dieser irdischen Atmosphäre, gibt es das Weltall. Unendliche Weiten, ein Kosmos ohne Anfang und Ende. Beziehungsweise es gibt noch unterschiedliche Theorien darüber, wie das Weltall eigentlich gestrickt ist, wie es eigentlich aussieht. So, und Jesus entschwand den Augen der Jüngerinnen und Jünger. Er wurde emporgehoben, irgendwann verdeckte ihn eine Wolke und sie sahen ihn nicht mehr. Aber wo ist er dann? Wo ist er dann? Die Überlegung sozusagen ist ja, oder der glaubensmäßige Überlegung ist ja, er ist sozusagen zu Gott entschwunden und setzt sich dann auf die rechte Seite Gottes, auf den Thron, um dann über die Welt zu herrschen. So. Aber das ist ja eine so mythische Vorstellung ja eigentlich. Es ist etwas, was wir nicht sehen können, was außerhalb von unserer Erfahrung ist. Und das ist so das Problem dieser Himmelfahrtsgeschichte ist, dass unsere Erfahrung nicht ist, dass Menschen einfach wie mit einem Fahrstuhl zum Himmel hochfahren können und dann oben sich irgendwas noch ist, sondern unsere Erfahrung ist, sowas gibt es überhaupt nicht. Also wie kriegen wir eigentlich unser naturwissenschaftliches Wissen mit dieser mythischen Geschichte des Glaubens zusammen? Und ich glaube nicht, dass das ein Problem unserer Zeit ist oder der Moderne, die wir jetzt ganz viel eben über das Weltall und über die Zusammensetzung der Welt wissen, sondern ich glaube, dass die Menschen damals dieses Problem auch schon hatten. Die haben ja auch schon Erfahrungen gemacht und die wussten auch, dass das nicht normal ist, wenn jemand zum Himmel entschwebt. Das haben die in ihrem eigenen irdischen Leben auch noch nicht gesehen, sage ich mal. Und deswegen mussten die das auch irgendwie zusammenbringen mit dem, was sie glauben. Und ich denke, sie haben in ihrer Vorstellung unterschiedliche Dimensionen einfach so festgelegt. Also es gibt einmal eben diese konkrete Dimension des Lebens, was wir erfahren und anfassen. Und dann gibt es eben noch eine andere Dimension. Und die haben in irgendeiner Weise miteinander zu tun. Aber diese andere Dimension funktioniert nach Gesetzen, die nicht unsere Gesetze hier, unsere irdischen Gesetze sind. Also als Beispiel ist mir also ich weiß nicht so genau, wie ich euch das erklären soll, aber als Beispiel ist mir dieser Götterberg Olymp eingefallen. Also die Griechen, in der griechischen Mythologie, in der Vorstellungswelt gibt es ja viele Götter und die Götter wohnen auf dem Götterberg Olymp. Aber die Griechen damals in der Antike sind ja auch schon auf diesen Berg hochgestiegen und haben gesehen, dort gibt es keine Wohnungen für Götter. Da stehen keine Häuser oder sowas, so wie wir uns das für uns Menschen bauen würden, damit wir drin wohnen. Und trotzdem glauben wir daran, dass die Götter dort wohnen. Also auch wenn es da keine konkrete Götterwelt gibt, gibt es doch eine echte mythologische Welt, in der die Götter dort wohnen, die aber in einer anderen Dimension irgendwie leben, die trotzdem real sind. Also ich glaube auch die Menschen in der Antike, damals als die biblische Schrift entstand, als diese Sachen aufgeschrieben wurden, auch die hatten schon so eine Vorstellung davon, dass es einen Bruch gibt zwischen dem, was unsere Erfahrung ist, zwischen unserer irdischen Erfahrung und dem, was der Glaube an Dimension hat. Und dieser Bruch ist gewollt. Dieser Bruch muss irgendwie sein. Es muss irgendwie der Glaube muss in irgendeiner Weise über das hinausgehen, was wir uns vernunftmäßig erklären können. Dieser Bruch ist gewollt. Der Glaube geht immer über das hinaus, was wir uns selber erklären können. Das fängt ja bei uns, fängt mit Jesus, mit der Auferstehung an. Mit diesem Auferstehungsleib. Ja, Jesus steht von den Toten auf und dann begegnet er nochmal den Jüngern und irgendwie erkennen sie ihn. Es ist sozusagen sein irdischer Leib, aber irgendwie auch nicht, weil er ist nicht mehr die ganze Zeit mit ihnen zusammen. Er kann zwar noch mit ihnen essen, aber er muss nicht mehr essen. Er verschwindet auf einmal und auf einmal ist er wieder da. Also mit der Auferstehung fängt es sozusagen an, dass der Glauben in eine andere Dimension geht. Und da fängt sozusagen auch ein Stück weit das Geheimnis des Glaubens an. dass wir an eine Kraft glauben, an einen Gott glauben, der unsere Erfahrung erweitern kann, der in irgendeiner Weise die Dimension dessen, was wir erfahren und was wir sehen und erklären können, übersteigt und von daher von einer anderen Welt sozusagen in unsere Welt hineinkommt. Also die Auferstehung bleibt ein Geheimnis und die Himmelfahrt bleibt auch ein Geheimnis und genauso bleibt das Universum in vielem ein Geheimnis. Ich habe ja wenig Ahnung von diesen naturwissenschaftlichen Erklärungen über und der Zusammensetzung des Weltalls. Aber ich habe nur mal so ein paar Sachen gelesen, jetzt in der Vorbereitung auf diese Predigt. Und da ist mir aufgefallen, es gibt tatsächlich auch noch viele Geheimnisse, die die Naturwissenschaft noch nicht erklären kann. Das Geheimnis gehört zu unserer Welt dazu. Und im Glauben sind wir auf der Suche danach, was dieses Geheimnis in unserer Welt bedeutet. Ich habe lange Theologie studiert, wissenschaftliche Theologie studiert, an 3 Universitäten, an 4 Universitäten sogar. Und ich weiß ein bisschen was über Gott. Ein bisschen was weiß ich. So viel ist noch Geheimnis und so viel weiß ich. Und das, was ich weiß, versuche ich zu leben. Und das bringt uns jetzt dahin zurück, wo wir eigentlich sein sollen, glaube ich, bei den Spuren, die Jesus in dieser Welt hinterlassen hat. Das Spannende ist doch, Jesus ist irgendwie in einer anderen Dimension unterwegs. Es gibt diese Auferstehung, es gibt die Geheimnisse des Glaubens, aber er kommt auch in unsere Dimension hinein. Gott kommt in unsere Welt. Die Himmelfahrt führt zur Erde zurück, in unsere Welt. Und entscheidend ist das, was hier unter uns mit Gott passiert. Die Jünger stehen ja da auf dem Berg und sehen Jesus verschwinden. Und dann kommen diese 2 Männer in den leuchtend weißen Gewändern und sagen, was steht ihr hier rum und starrt Löcher in die Luft? So, was macht ihr hier noch? Er ist weg, okay, er kommt wieder, alles klar. Und jetzt geht ihr zurück nach Jerusalem. Jetzt ist Zeit für Aktion. Und ich glaube, das ist der eigentliche Punkt, was Himmelfahrt für uns bedeutet, für unseren Glauben bedeutet. Himmelfahrt ist der Wendepunkt in dieser Geschichte. Himmelfahrt bedeutet, jetzt ist die Zeit, in der ein neues Kapitel des Glaubens aufgeschlagen wird. Wir kommen so von Ostern her, das ist alles passiert, das hat noch ein Geheimnis in sich. Und jetzt, wir brauchen eine Zeit lang, um das zu verstehen. 40 Tage ist Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Und dann ist er weg und dann heißt, jetzt beginnt ein neues Kapitel, jetzt kommt der Heilige Geist und jetzt geht ihr einen neuen Weg mit Gott. Es gibt ja in jedem Leben solche bestimmte Ereignisse, die so irgendwie das ganze Leben überstrahlen. Also ich denke jetzt bei mir sozusagen so ganz Sachen wie eine Hochzeit oder eine Prüfung oder die Geburt eines Kindes. So, das Ereignisse, die kommen in unser Leben hinein. Und brechen dann erstmal alles auf und dann brauchen wir erstmal eine Zeit, um diese Ereignisse für uns zu verarbeiten. Und so sehe ich diese 40 Tage, die Jesus sozusagen noch mit seinen Jüngern war und sie vorbereitet hat und mit ihnen gesprochen hat. Das war diese Zeit der Einkehr und der Ruhe, in denen sich die Jünger sozusagen mit dem auseinandersetzen konnten, was Ostern für sie gebracht hat. Was da eigentlich passiert ist. So, was sie verstehen und was sie auch nicht verstehen und dem dann zu folgen. Und solche Zeiten gibt es wahrscheinlich auch in eurem Leben, in meinem Leben. Und es lohnt sich, diese Zeiten wirklich für sich zu nutzen, also für sich wertzuschätzen. Also zu sagen, jetzt ist was Krasses in meinem Leben passiert, es ist etwas passiert, was mein ganzes Leben verändert. Und jetzt darf ich mir die Zeit nehmen, um einfach diese Sachen zu verarbeiten. Es darf eine Zeit geben, in der nichts passiert, außer dass Ereignisse in uns hineinsacken, fallen. Und diese Zeit sollte irgendwie genutzt werden. Also es gibt diesen Spruch, Zeit heilt Wunden, weil da die Vorstellung steht, man muss nur lange sozusagen die Zeit von sich alleine bringt irgendetwas. Aber eigentlich müsste man die Zeit selbst heilt eigentlich noch nicht die Wunden, sondern das, was man in dieser Zeit, die man sich nimmt, um die Wunden heilen zu lassen, was man in dieser Zeit tut, das ist schon auch entscheidend. Also die Zeit alleine, da passiert noch nichts. Wenn ich mir Zeit nehme und sage, in dieser Zeit möchte ich mich auseinandersetzen, dann passiert etwas, dann kann Heilung passieren, dann können Dinge sich setzen. Und mit sozusagen die Zeit nutzen meine ich, dass in dieser Zeit Gespräche zum Beispiel stattfinden, dass ich mich mit Freundinnen und Freunden zusammensetze und über diese Sachen spreche, die ich erlebt habe. Ich meine mit Auseinandersetzung auch, dass ich versuche, das, was sich in mir angestaut hat, irgendwie nach außen zu bringen. Manchen Leuten hilft es, so Bilder zu malen oder Sachen auszumalen, einfach sich zu betätigen, im Hinterkopf das, was passiert ist und vor mir irgendeine Aktivität, die versucht, diese Dinge nach außen zu tragen. Also die Zeit sollte in irgendeiner Weise genutzt werden. Oder natürlich beten. Also beten, Dinge irgendwie auszusprechen, auch wenn ich noch selber noch gar nicht weiß, welche Worte ich dafür habe. Dinge für sich im Kopf zu ordnen und dann auch wieder aus sich rauszubringen, vor Gott zu legen. Das ist auch so eine Art von Auseinandersetzung. Wie kann ich Ereignisse sozusagen setzen lassen? Wie kann ich eine Zeit nutzen, damit sich Ereignisse für mich ordnen? Ich kann mich mit Menschen treffen. Ich kann mich versuchen, dem einen Ausdruck zu geben, durch Malen oder durch irgendeine andere Tätigkeit. Ich kann beten oder andere Sachen machen. Und nach dieser Zeit der Auseinandersetzung und der Ruhe kann ein Wendepunkt kommen. Und Jesus hat das für seine Jünger in die Hand genommen. Er hat gesagt, jetzt ist dieser Wendepunkt, jetzt ist diese Zeit vorbei und jetzt kommt was Neues. Ich gehe jetzt weg und ihr werdet jetzt euch selbst überlassen und müsst den Weg ein Stück weit selber weitergehen. Und Jesus gibt seinen Jüngern noch einen Auftrag mit. Einen ziemlich konkreten Auftrag. Er sagt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt bis in die entferntesten Gegenden der Erde. Also er sagt, ihr geht jetzt erstmal nach Jerusalem. Dort wartet ihr, bis der Heilige Geist kommt, dieser Stellvertreter Gottes, diese Kraft, die irgendwie von Gott her kommt, dieses Besondere, was so schwer zu fassen ist, aber was man doch erkennt, wenn es da ist. Und dann geht ihr Schritt für Schritt, erweitert ihr eure Kreise. Also erst seid ihr in Jerusalem, dann in der Provinz Judäa, das ist so die römische Provinz, die um Jerusalem herum lag. Dann die Provinz Samarien ist eine nächste Provinz. Und sozusagen die Kreise, räumlich werden die Kreise immer größer und immer Schritt für Schritt. Nicht zu viel, nicht gleich die ganze Welt, aber einen Schritt nach dem anderen machen den Weg, einen Schritt nach dem anderen gehen. Ganz wörtlich heißt dieser Ausdruck, der Jesus sagt, ihr sollt bis an die Enden der Erde gehen, bis an die Enden der Erde. Und dieser Ausdruck kann räumlich gemeint sein oder zeitlich. Also es steht da Eschatos, interessiert euch nicht, ihr könnt nicht Griechisch, aber es ist sozusagen ein Ausdruck, der kann einerseits heißen, so wirklich so wie es in dieser Übersetzung heißt, ihr sollt wirklich bis an das Ende gehen, bis an das äußerste Ende, was ihr euch vorstellen könnt, das heißt, es gibt keine Grenzen mehr für euch, also egal, ob da noch eure Sprache gesprochen wird, egal, ob da noch das Römische Reich ist, egal, ob ihr euch da noch wohlfühlt, diese Erde hat irgendwann Grenzen und ihr sollt wirklich das Ausreizen bis an das Ende. Schritt für Schritt, aber wirklich bis zum Ende gehen. Räumlich. Und zeitlich kann es heißen, bis an das Ende der Welt. Also bis dann das Ende der Welt tatsächlich kommt, bis Jesus wiederkommt. Und ich finde, beide Interpretationen haben etwas für sich. Also das Räumliche ist ein bisschen logischer, weil es ist ja Jerusalem, Judäa, also das hat ein bisschen mehr Logik vom Text her. Aber auch das Zeitliche ist wichtig, weil es heißt, irgendwann ist euer Auftrag auch zu Ende. Es gibt auch eine Begrenzung für das, was euch jetzt hier aufgetragen wird. Ihr müsst nicht in irgendwo hingehen, wo ihr ganz für euch alleine seid, sondern irgendwann kommt dann Jesus wieder. Und dann ist es auch gut. Dann ist es auch gut mit dem, was ihr getan habt. Und der Legende nach haben die Jünger diesen Auftrag ja tatsächlich sehr ernst genommen. Also es gibt diese Legende von dem Jünger Thomas, von dem Zweifler, der nicht nach Westen gegangen ist. Der Apostel Paulus ist ja so nach Westen Richtung Rom gezogen, so wenn ihr Jerusalem als Mittelpunkt nehmt, nach Westen Richtung Rom. Und der Thomas ist Richtung Osten gelaufen und der Legende nach ist er bis nach Indien gekommen. Und der Erfahrung nach, es gab ja die portugiesischen Seefahrer im 16. Jahrhundert, sind ja einmal um Afrika rumgesegelt bis nach Indien und haben dann dort tatsächlich einige Christen gefunden, haben einige Christen getroffen. Sie dachten, sie müssen die Mission erstmal dahin bringen, bis an die Enden der Erde, aber tatsächlich waren da schon Christen, die schon 1500 Jahre Geschichte hatten, die einen ganz anderen Weg genommen haben. Und so ist, hoffe ich, dass es uns auch geht mit dem Zeugnis Jesu, dass wir irgendwo hingehen und dieses Jesus bezeugen und dann dort merken, dass Gott schon da war, dass Gott dort schon Menschen bewegt hat, die auf uns warten. Ich möchte noch zwei Punkte sagen zu diesem Sache Zeugen sein. Das ist ja so, das ist in diesem Auftrag Jesu ist es so der entscheidende Ausdruck. Und ich finde, manchmal wissen wir gar nicht so richtig, was das eigentlich bedeutet, Zeugen zu sein. Ich glaube, das Erste, was ja eigentlich wichtig ist, ist dieser Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist, ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll, was der in uns bewegt oder was er in uns anstellt. Ich selber erfahre den Heiligen Geist eher so als eine innere Kraft.
Greif mal nicht vor,
oh. Also nächsten Sonntag ist ja eigentlich Pfingsten, da geht es nur um den Heiligen Geist. Da wird Helga die Predigt halten und die sagt, ich soll nicht so viel über den Heiligen Geist erzählen. Dann lasse ich das mal. Also das Erste ist aber dieser Heilige Geist, den wir in einigen Tagen bekommen werden. Und wo wir merken, was Gott alles mit uns tun kann, das auch über unsere Vorstellungen ein bisschen hinausgeht. Und das andere heißt dann Zeuge zu sein. Dann bleibe ich bei dem Zeuge zu sein und hoffe, dass ich dir da nicht reinquatsche, Ärger. Zeuge zu sein heißt, eine Grenze zu überschreiten, habe ich mir überlegt. Zeuge zu sein heißt irgendwie eine Grenze zu überschreiten, im Sinne von diesem räumlichen Bild. Und deswegen ist das oft auch ein bisschen unangenehm. Also mir ist das manchmal ein bisschen unangenehm, wenn ich zum Beispiel auf meinen Glauben angesprochen werde oder wenn sich so eine Situation ergibt, wo man, das hat ja auch nicht nur mit dem Glauben zu tun, wenn jemand in der S-Bahn angegriffen wird und dann ist das so eine Situation, da müssen wir irgendwie, und wir stehen dabei und sehen das und sind auch sozusagen, fühlen uns kräftig genug, da irgendwas zu tun oder so, dann müssen wir irgendwie Partei ergreifen, dann muss irgendetwas geschehen. Und das ist immer ein spannender Moment, spannend, um nicht zu sagen brenzlig oder nicht zu sagen gefahrvoller Moment, weil wir da über unsere Grenze hinausgehen müssen. So, und das ist oft ein bisschen unangenehm. Aber tatsächlich ist genau in dieser Situation ja ganz wichtig, dass wir da über unsere Grenze hinausgehen. Wenn wir sehen, da wird jemand angegriffen, da müssen wir jetzt Partei ergreifen oder da wird etwas gesagt in einer Diskussion, sagt etwas jemand über einen anderen Menschen, dass wir so nicht stehen lassen können, dann müssen wir da über unsere Grenzen gehen und Partei ergreifen und müssen sagen, nein, ich sehe das anders, ich möchte das und das dazu sagen. So, also Zeuge zu sein heißt in gewisser Weise eine Grenze zu verletzen, über eine Grenze hinauszugehen. Und das ist in dem Moment meistens unangenehm, aber im Nachhinein ist es oft wichtig, über die Grenzen gegangen zu sein. Und was wir brauchen, ist eine Sensibilität irgendwie für uns selbst, für diese Situation, für die Menschen, die da noch außer uns sind. Und diese Sensibilität, die soll vom Heiligen Geist kommen. Das ist so die Verheißung. Der Heilige Geist hilft uns in genau solchen Situationen, wo wir nicht die ganze Klarheit haben, wo wir über die Grenze hinaus müssen. Da soll der Heilige Geist Gottes da sein und uns in dieser Situation unterstützen. Und oft müssen wir das ja nicht alleine machen, sondern oft sind noch andere Menschen da. Der Geist ist nicht nur in einzelnen Menschen, sondern der Geist ist tatsächlich in einer ganzen Gemeinschaft, in uns. Und manchmal auch in irgendwelchen Situationen auch in anderen Menschen. Er ist nicht nur bei uns und es kommt nicht nur auf uns selbst an, sondern der Geist ist auch außerhalb von uns in anderen Menschen. Und deshalb dürfen wir sensibel auf die Signale des Geistes hören. und dürfen uns dem Geist anvertrauen. Denn was der Geist mit uns macht, das fordert uns heraus. Es fordert mich heraus, das, was ich glaube, das, was ich denke, in Worte und Taten zu fassen. Und natürlich fordert das auch andere Menschen heraus. Ich denke jetzt auch an Gespräche über den Glauben. Wenn ich mit Menschen über Glauben spreche, über Gott, dann fordert mich das heraus, Worte zu finden für das, was eigentlich in mir drin ist oder was eigentlich mich in meinem Leben bewegt. Und vielleicht fordert es den anderen auch heraus, weil er sowas noch gar nicht gehört hat. Vielleicht wird der andere mir aber auch was über Gott erzählen und über das, die Art und Weise, wie er die Welt erlebt. Und das wiederum fordert meinen Glauben heraus. Also ein Zeugnis ist ein Bezeugen. Es ist nicht, ich muss nicht jemand anders überzeugen. Das macht, wenn, dann macht das der Heilige Geist. Ich muss nicht Macht ausüben, ich muss keinen Zwang ausüben mit dem, was ich sage und dem, was ich tue. Das macht der Heilige Geist. Aber ich soll einen Standpunkt einnehmen. Ich soll bezeugen. Ich soll in dieses Gespräch hineingehen, auch in diese Situation hineingehen, wo es darauf ankommt, dass etwas passiert. Wo möglicherweise Gott eine Spur in dieser Welt hinterlassen will. Das passiert ohne uns, dass Gott Spuren in dieser Welt hinterlässt, aber manchmal passiert es auch mit uns. Und manchmal stellt er uns in Situationen hinein, wo wir über unsere Grenzen gehen müssen, wo wir herausgefordert sind. Und dann kann etwas passieren. Und diese Zeit, in der was passiert, die beginnt jetzt. Die beginnt eigentlich nach Himmelfahrt. Jetzt warten wir noch auf den Heiligen Geist. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, dann ist die Zeit der Einkehr vorbei. Und dann beginnt die Zeit der Aktion, die Zeit des Geistes. Und ich bin gespannt, was wir dann miteinander erleben werden, was jeder Einzelne von uns erleben wird und wo wir die Spuren Gottes sehen und vielleicht selbst zu Spuren Gottes werden. Amen. Ich lasse euch eine Zeit der Stille.